Jetzt werden wir uns dasselbe mal bei Lorber anschauen im zweiten Teil und werden sehen, dass da Swedenborg in Lorber enthalten ist. Ich mache das ein bisschen mit Zitaten jetzt mal. Also zunächst zum allgemeinen Gottesbegriff. Ich bleibe jetzt in der Gliederung, so wie ich es mit Swedenborg gemacht habe. Allgemeiner Gottesbegriff, Trinitätslehre, Christologie. Dasselbe Spielchen mache ich jetzt mit Jakob Lorber, um zu zeigen, dass Swedenborg in Lorber praktisch vollständig enthalten ist. Also im großen Evangelium, im 7. Band, heißt das, in Gott aber befinden sich unterscheidbar zwei Wesenhaftigkeiten. Unterscheidbar zwei Wesenhaftigkeiten. Obschon sie sein Urgrund sein und sonach sein unteilbares eine Ursein ausmachen. Also unterscheidbar zwei Wesenhaftigkeiten, also eine Zweiheit, die aber, obschon sie sein Urgrund sein und sonach sein unteilbares eine Ursein ausmachen, also zwei Wesenheiten, die ein Ursein ausmachen. Die eine unterscheidbare Wesenhaftigkeit ist die Liebe als die ewige Lebensflamme in Gott und die andere unterscheidbare Wesenhaftigkeit aber ist als Folge der allerhellsten Lebensflamme das Licht oder die Weisheit in Gott. Also zwei Wesenhaftigkeiten, Liebe und Weisheit, das ist genau das, was Swedenborg sagt. Lorber, das weiß man ja, in einem Brief von dem Apotheker Leopold Cantilli hatte eine allerdings unaufgeschnittene lateinische Ausgabe der wahren christlichen Religion in seinem Bestand, eine Vera Christiana Religio. Da wird aber gesagt, sie ist unaufgeschnitten. Aber ihr kennt ja unaufgeschnittene Werke, die kann man trotzdem aufmachen, da sind nur die Bögen noch nicht aufgeschnitten. Es gibt in Swedenborg eine Aussage, da heißt es, quod amor et sapientia sind du essentialia prima antiquitas vidit. Also dass Liebe und Weisheit die zwei essentialia sind, das kann man durchaus mit Wesenhaftigkeiten übersetzen. Also Lorber könnte bei Swedenborg gelesen haben, dass Gott zwei Wesenhaftigkeiten hat, nämlich Liebe und Weisheit. Ja, jetzt habe ich noch etwas anderes gesagt bei Swedenborg. Ich hatte gesagt, Swedenborg legt Wert darauf, dass Gottes Wesen Liebe und Weisheit ist, diese zwei. Und dann hatte ich noch gesagt, dass Swedenborg Wert darauf legt, auf die Vorstellung, dass der Geist Gottes nicht so wie Gas gleichmäßig im Raum verteilt ist, sondern dieser Geist Gottes ein Zentrum hat. Und interessanterweise finden wir diese Aussage auch bei Lorber. Nur, das könnte ich jetzt hier sagen, das könnte ich auch bei dem Teil sagen, wo ich dann die Unterschiede zwischen Swedenborg und Lorber noch herausarbeite, aber hier kann ich es jetzt auch schon sagen. Bei Swedenborg heißt dieses Zentrum geistige Sonne. Ja, und wenn ihr jetzt den Lorber im Kopf habt, dann merkt ihr, dass es bei Lorber zwar auch ein Werk gibt, das die geistige Sonne heißt, ein zweibändiges Werk, haben wir heute Morgen einiges von gehört, das aber die geistige Sonne das Innere der natürlichen Sonne ist und nicht das Gottheitszentrum. Ja, der Begriff geistige Sonne ist bei Lorber reserviert für das Innere der natürlichen Sonne und ist nicht die Gottheitssonne. Aber die Gottheitssonne, die bei Swedenborg geistige Sonne heißt, die gibt es bei Lorber auch, aber die heißt dort Gnadensonne. Dazu auch einige Stellen. Also erstmal aus dem ersten Band der geistigen Sonne, da heißt es in der geistigen Sonne, da sieh einmal empor und betrachte diese von hier aus gar niederstehende Sonne. In dieser Sonne bin ich, Gott, ureigentümlich vollkommen zu Hause. Diese Sonne befindet sich im ewigen, unverrückten Zentrum meines göttlichen Seins. Da hätten wir eventuell auch den Begriff des Seins, den Swedenborg verwendet, Esse und Essentia. Also diese Sonne befindet sich im ewigen, unverrückten Zentrum meines göttlichen Seins. Die Strahlen, die aus dieser Sonne ausgehen, erfüllen in ihrer Art die ganze Unendlichkeit und sind in sich selbst nichts anderes als mein Liebewille und die aus diesem ewig gleich fort ausgehende Weisheit. Da haben wir wieder Liebe und Weisheit. Sonne, Liebe, Weisheit. Diese Strahlen sind demnach allenthalben vollkommen lebendig und sind allenthalben vollkommen gleich meiner Wesenheit. Also hier schlägt mein Swedenborg-Herz höher. Ich finde Liebe hier, ich finde Weisheit hier, ich finde Sein und Wesenheit hier. Wäre noch ein bisschen schöner, wenn Sein und Wesen da stünde. Aber wenn Lorber das in Latein gelesen hat, dann kann man das ja eventuell auch anders übersetzt haben. Oder in dem sechsten Band des großen Evangeliums, da lesen wir, Gott wohnt in einem unzugänglichen Lichte, das in der Welt der Geister die Gnadensonne genannt wird. Diese Gnadensonne aber ist nicht Gott selbst, sondern sie ist nur das Auswirkende seiner Liebe und Weisheit. Da habt ihr wieder Liebe, Weisheit, aber jetzt nicht geistige Sonne, sondern Gnadensonne. Und interessant ist hier, dass nochmal unterschieden wird zwischen Gott selbst und der Gnadensonne, die nicht Gott selbst ist, sondern nur das Auswirkende seiner Liebe und Weisheit. Das sagt Swedenborg auch in seinem Werk über die göttliche Liebe und Weisheit. Dort heißt es, dass die geistige Sonne, so heißt die Gnadensonne ja bei Swedenborg, dass die geistige Sonne, Zitat, das erste Hervorgehende der göttlichen Liebe und Weisheit ist. Ich war das absolut identisch. Also solche Stellen findet man bei Lorber, wo man also sagen könnte, Mensch, das muss der von Swedenborg abgeschrieben haben. Hat er ja nicht, der hat ja eine innere Stimme gehört. Ich war aber, man ist in der Versuchung zu sagen, Mensch, das ist so identisch formuliert, das muss er von Swedenborg abgeschrieben haben. Nur er nennt es eben nicht geistige Sonne, sondern Gnadensonne. Ja, das lassen wir mal dabei. Interessant ist vielleicht noch, dass er es Gnadensonne nennt. Die Gnade bringt zum einen die Gnadentheologie ein und unter Gnade versteht ja das Lorberwerk, wie wir heute Morgen schon gehört haben, das Licht, das dem Grad der Liebe quasi gnadenhaft umsonst hinzugegeben wird. Nicht wahr? Also deswegen heißt das Gnadensonne, weil wir durch diese Lichtspender versorgt werden mit der göttlichen Weisheit. Also, wir haben bei Lorber auch die Unterscheidung zwischen Liebe und Weisheit und dass das Gottwesen ein Zentrum hat, das mit einer Sonne verglichen werden kann, wie schon die alten Religionen wussten. Also wenn einmal Ägypten oder so, da gab es den Aton-Kult, ich war Echen-Aton, der hat ja so offene Tempel gebaut, die kein Dach hatten, weil die Sonne verehrt werden sollte, ne? Das, die Sonnenanbeter. Da gibt ja auch von Echnaton so Bilder, wo die Strahlen ausgehen von der Sonne und am Ende der Strahlen sind Hände. Ich war, dass Gott uns über die Sonne versorgt. Also die Sonne ist schon in den alten Kulturen Ägyptens, aber auch Mesopotamiens ein Bild für Gott, weil die Sonne transzendiert eben unsere irdische Welt und wie Gott praktisch erweckt sie den Eindruck der Allgegenwart. Also die Sonne ist das Einzige, was wir auf Erden alle gleichzeitig sehen können, ob wir in Afrika oder in Europa wohnen. Alle sehen dieselbe Sonne, aber nicht dieselben Bäume und nicht denselben Straßenverkehr, sondern sie sehen alle nur dieselbe Sonne. Insofern ist die Sonne ein Bild für das Göttliche, das allgegenwärtig ist. Ja, dann muss ich kommen zu der Neufassung der Trinitätslehre und der Christologie, die für Swedenborg wichtig waren und auch dort funktioniert mein Siebmodell, dass man also in Lorber die Swedenborgschen Gedanken findet. Es ist ihm sehr erfreulich, dass gerade das, was Swedenborg nun wirklich ganz, ganz wichtig war und was die Grundsteinlegung der Religion des neuen Jerusalems darstellt, nämlich die Erkenntnis, dass Gott dem Wesen und der Person nach einer ist und dass Jesus Christus dieser eine Gott ist, dass sich das bei Lorber wiederfindet und hier sogar in der Weise wiederfindet, dass ausdrücklich auf Swedenborg Bezug genommen wird. So heißt das in dem Werk Jenseits der Schwelle von einem Sterbenden. Er glaubte fest, Zitat, dass Jesus der eigentliche Jehova ist, denn er lernte solches aus Swedenborgs Werken. Also hier wird nun explizit in Lorber auf Swedenborg als Quelle in gewisser Hinsicht dieser Grundüberzeugung Bezug genommen. Und im Robert Blum lesen wir, und ein anderer jenseitiger Geist, nämlich der aus der Geschichte bekannte Robert Blum, hoffte vom Herrn zu erfahren, Zitat, ob an deiner durch einen gewissen Swedenborg im 18. Jahrhundert sogar mathematisch erwiesen sein sollenden Gottheit etwas daran sei. Also auch dort merken wir, dass wir Geistern begegnen, den Sterbenden und dem Robert Blum, bei denen also Swedenborg bereits gefruchtet hat, und das schlägt sich im Lorberwerk nieder. Aber auch abgesehen davon finden wir dann ohne Nennung des Namens Swedenborgs diese Grundüberzeugung, dass Gott eben nicht nur dem Wesen, sondern auch der Person nach einer ist, in aller wünschenswerten Deutlichkeit auch bei Lorbe. Auch dazu einige Zitate. Aus der geistigen Sonne ist das. Erster Band. Hat der Herr, Zitat, hat der Herr auf der Erde nicht gelehrt, dass er und der Vater vollkommen eins sind? Hat er nicht gesagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater? Hat er nicht auch gesagt, glaubet ihr, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Das sind alles Zitate aus dem Johannesevangelium. Seht, solches alles hätte euch ja doch gar leicht auf den Gedanken bringen können, dass der Herr nur einer ist und also auch nur eine Person, aber nicht ein Dreigott, wie ihr ihn euch vorgestellt habt. Also nur einer ist und also auch nur eine Person. Das ist ganz und gar das Anliegen Swedenborgs. Oder im großen Evangelium, Band 7, lesen wir, also ist auch Gott als Wesen persönlich nur einer, nun hier in der Person des Herrn vollkommen gegenwärtig und befindet sich in der ganzen Unendlichkeit sonst nirgendwo. Also dieser eine Gott ist in der Person Jesu vollkommen ungeteilt gegenwärtig. Gut, also ich könnte die Zitate weiter vorführen. Es ist völlig klar, dass bei Lorber es auch so ist, dass Wert darauf gelegt wird, dass Gott nur eine einzige Person ist, und diese eine Gottperson ist Jesus Christus. Und trotzdem wird auch im Lorberwerk, wie bei Swedenborg, nicht das Trinitarische geleugnet. Und die Lösung ist bei Lorber genauso wie bei Swedenborg, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist gedacht werden, aber ineinander gedacht werden. Und zwar heißt es im großen Evangelium, Band 4, so aber der Mensch als vollkommenes Ebenmaß Gottes mit seinem Geiste, seiner Seele und seinem Leibe nur ein Mensch ist und nicht drei, so wird doch etwa Gott als der vollkommenste Urgeist, umgeben von einer ebenso vollkommenen Seele und nun auch vor unseren Augen sichtbar mit einem Leib, auch nur ein Gott und ewig nie ein Dreigott, etwa gar noch in drei gesonderten Personen sein. Also hier haben wir auch dieses Anliegen, ineinander gedacht und nur eine Person. Ja, und dann hatte ich gesagt, dass Swedenborg ja Wert darauf legt, dass wir uns nicht schon den Sohn vorstellen als eine zweite göttliche Person, die schon vor der Fleischwerdung da war, sondern es ist ja so, dass nicht der Sohn Gottes Mensch wurde, sondern das ist bei Lorber auch deutlich belegt und klar, der Mensch wird, das ist Jehova. Jehova Zebaoth, der wird Mensch und nicht der Sohn wird Mensch. Und das bedeutet auch für Lorber dann, dass der Sohnbegriff auf den Fleischmenschen zu beziehen ist. Der Sohn Gottes ist der Fleischmensch. Und das lesen wir im 8. Band des großen Johannesevangeliums. Dort heißt es, ich, Jesus Christus, bin als nun ein Mensch im Fleische vor euch, ein Mensch im Fleische vor euch, der Sohn, und bin niemals von einem anderen als nur von mir selbst gezeugt worden und bin darum mein höchst eigener Vater von Ewigkeit. Also der Sohnbegriff wird auf diesen Fleischmenschen Jesus bezogen. Gleichzeitig hat dieser Jesus sich quasi selbst gezeugt, weil er der Vater ist. Und deswegen sagt er, er ist von niemand anderem gezeugt worden als von sich selbst und ist darum quasi gleichzeitig sein höchst eigener Vater von Ewigkeit her. Und Johannes, der Jünger, sagt im großen Evangelium über den Herrn in einem der Gespräche, die wir dort nachlesen können, als den Sohn erkenne ich, Johannes, der Jünger und Apostel spätere, als den Sohn erkenne ich nur seinen Leib, insoweit als er ein Mittel zum Zweck ist. Also hier sagt der spätere Evangelist ganz deutlich, dass er den Sohnbegriff auf den Leib Jesu bezieht. Das sind ja im großen Evangelium, wenn ihr das in Erinnerung habt und mir gelesen habt, dann merkt ihr das schon in dieser Zeit des Umherwanderns mit Jesus, dass dort unter den Jüngern also Diskussionen ausbrachen. Eines Teils verhält sich Jesus so, als wäre der Vater selber. Und dann unterscheidet er wieder zwischen sich und dem Vater und das erzeugt Irritationen bei den Jüngern. Die wissen nicht so richtig, was sie davon halten sollen. Und da finden schon erste Schwierigkeiten, werden da sichtbar, diese Begriffe zu verarbeiten, die dann später ja auch in den Konzilien Nicäa zum Ausbruch kommen und zeigen, dass die Christenheit das nicht wirklich verstanden hat. Und selbst der engere Jüngerkreis, wenn wir das lesen im großen Evangelium, hatte Schwierigkeiten mit dieser Redeweise Jesu. Also einesteils sagt er, ist der Vater, andererseits wieder betet er zum Vater und erwartet also von irgendjemand anderem Hilfe. Wie sie damit umgehen sollten, wussten die Jünger selber nicht so richtig. Er kann Tote auferwecken, aber ja, selber gibt er sich manchmal so schwach und lässt sich auch kreuzigen und sowas alles. Das kriegen die Jünger nicht so richtig zustande. Und der hellste Kopf in der engeren Umgebung Jesu ist tatsächlich Johannes, der spätere Evangelist. Johannes wird, von dem wird gesagt, dass er eben das tiefste Verständnis der Person Jesu hat, als Fleischmensch, der Hunger hat, der diese Szene mit der Frau am Jakobsbrunnen, der auch Durst hat, nicht wahr? Der auch weinen kann über Lazarus und so, der also von menschlichen Affekten teilweise überwältigt werden kann, der Angst hat und so weiter. Da ist er ja nun nicht der Gott, der über allen Affekten steht, der das reine Sein ist und so weiter. Und das kriegen die Jünger nicht so richtig auf die Reihe. Aber Johannes ist der klarste Kopf und hat uns ja im Endeffekt auch das klarste Evangelium überliefert. Und der sagt hier eben, unter dem Sohn, von dem unser Herr Jesus da nun andauernd redet, da müssen wir eben den Fleischleib darunter verstehen. Ja,